Hi, ich bin Marie.
Ich bin Noemi.
Und wir arbeiten in der Krisen- und Clearing-Einrichtung für Frauen. Und heute sind wir bei Gib mir den Stoff, um euch ein bisschen von unserem Arbeitsalltag zu erklären.
Viel Spaß!
Vielleicht, um so ein bisschen die Aufregung ein bisschen zu schmälern und um locker mal reinzukommen, stellt euch doch einfach mal ganz kurz vor, wer ihr seid, wo ihr herkommt und für alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich fragen, hey, wer sind die Ladies da an dem Tisch? Möchtest du anfangen?
Ich kann gerne anfangen.
Gerne.
Ich bin die Noemi, ich bin 25 Jahre alt, ich bin seit 2 Jahren jetzt fertig mit dem Studium, also so Teilarbeit, und ich habe auch direkt angefangen, in der Kriseneinrichtung für Frauen zu arbeiten. Ja, genau.
Ja, ich mache mal weiter. Ich bin...
Geh ein bisschen näher ran.
Ich bin Marie, ich bin 26 Jahre alt und arbeite jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren in der Krisen- und Clearing-Einrichtung für Frauen und habe auch tatsächlich direkt nach dem Studium dort angefangen.
Wie alt seid ihr?
25.
26.
Du? Habt ihr es gerade gesagt?
Ja.
Oh Mann, sorry. Ich sag doch, ich hatte einen harten Tag, Mann. Okay, ihr seid Mitte 20. Verzeiht mir, Freunde, ja, Vollzeit, Sozialarbeiter, es geht einiges ab bei uns. Ihr seid aus der Kriseneinrichtung.
Genau.
Was heißt denn Kriseneinrichtung überhaupt für alle Leute, die gar keine Ahnung haben? Was ist denn überhaupt eine Krise? Und
also eine Krise ist relativ, also ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen, aber ich kann vielleicht ein bisschen erklären für die Leute, was... wir machen, also wir sind, wie Marie schon gesagt hat, eine Krisen- und Clearing-Einrichtung. Das heißt, wir nehmen Frauen auf, also wir sind spezifisch für Frauen. Wir nehmen Frauen auf, die zum Beispiel, also die von Obdachlosigkeit betroffen oder bedroht sind. Mhm. Das kann von einer Haftentlassung, einer Krankenhausentlassung oder häuslicher Gewalt oder zum Beispiel, es kann auch sein, dass eine längere Obdachlosigkeit besteht, aber dass alle anderen Optionen ausgeschöpft sind. Genau, und dann wird der Kontakt zu uns hergestellt. Und dann machen wir erstmal ein Vorstellungsgespräch und erst dann nehmen wir die Frauen auf. Und unsere Aufgabe ist quasi, alles zu klären, was bisher noch nicht geklappt hat. Sei es die Finanzen, ärztliche Anbindung, rechtliche Unterstützung sozusagen, also rechtliche Beratung jetzt nicht, aber zum Beispiel, dass wir Frauen unterstützen, eine Anzeige zu stellen zum Beispiel, oder einen Jobcenter-Antrag zu stellen. Oder es gibt auch Frauen, die nicht krankenversichert sind oder die, ja, also es gibt Frauen, die wirklich von, es hört sich immer so schlecht an, aber von nichts anfangen quasi. Und wir sollten, also wir unterstützen diese Frauen, wieder im Leben anzukommen sozusagen.
Genau, ich würde noch kurz ergänzen, bei uns gibt es eine Besonderheit, und zwar können wir Frauen direkt aufnehmen. Wir brauchen keine Kostenübernahme vorher, sondern wir entscheiden quasi selber nach dem Vorstellungsgespräch, okay, diese Frau braucht unsere Hilfe und wir nehmen die auf. Dann haben wir 24 Stunden Zeit, beim Kostenträger einen Antrag zu stellen. Dafür müssen wir so eine Hilfebedarfsermittlung schreiben und quasi begründen, was die Problemlagen der Frauen sind. Und genau, dann bekommen wir im besten Fall eine Kostenübernahme. Aber genau, wir können die Frauen eben sofort versorgen.
Du hast jetzt den übertriebenen Sozialarbeiter-Talk gestartet. Wirklich. Ich glaube, die wenigsten können sich vorstellen, was das genau heißt. Ja, mit Kostenübernahme etc. pp. Aber im Endeffekt meinst du, es geht darum, dass der Platz, wo die Menschen schlafen, irgendwo irgendwie bezahlt werden muss, ja?
Genau.
Und ihr könnt es so ein bisschen umgehen, ihr müsst nicht erst das Geld einholen oder quasi die Unterschrift holen, bevor die Leute reinkommen können, sondern da geht es andersrum auch.
Genau, also zum Beispiel, unser Träger hat auch noch andere Hilfeformen, wie zum Beispiel ein betreutes Einzelwohnen. Und die müssen zuerst beim Amt die Kosten beantragen und können danach erst die Betreuung starten. Und bei uns startet die Betreuung sofort und genau, wir holen uns dann die Kostenübernahme erst im Nachhinein.
Was sind das für Frauen, mit denen ihr zu tun habt? Was sind so die allgemeinen Probleme?
Also sehr oft, ich glaube, Marie hat auch die Statistik vor Augen, aber sehr, sehr viele Frauen, um nicht fast alle zu sagen, sind von Gewalt betroffen. Sei es Gewalt durch die Familie, sei es körperliche oder psychische Gewalt auch. Sei es durch die Familie, wie gesagt, oder durch den Partner oder Ex-Partner, manchmal auch von Bekannten, also das ist relativ unterschiedlich, aber ja, Gewalt ist sehr, sehr oft im Vordergrund. Dann Mittellosigkeit, also sehr viele Frauen, die zu uns kommen, haben überhaupt keine finanziellen Möglichkeiten. Die sind weder in Jobcenter-Bezug, noch gehen sie arbeiten, noch haben sie andere Ressourcen. Und ja, ich glaube, also du kannst gerne ergänzen. Ja.
Ja, also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Eigentlich jede Frau, die zu uns kommt, ist ein individueller Fall. Ja, wie Noemi schon gesagt hat, die meisten Frauen sind auf jeden Fall mittellos. Viele haben auch eine Suchtmittelabhängigkeit. Also wir sind eine suchtakzeptierende Einrichtung. In der Einrichtung darf natürlich nicht konsumiert werden, aber wir nehmen trotzdem Frauen auf, die auch drogenabhängig oder alkoholabhängig sind. Ja, ich glaube, das ist so, ja, psychisch auffällig sind auch sehr viele Frauen. Ja.
Genau, vielleicht kann ich ganz kurz ergänzen. Also das wird jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen schwer zu verstehen sein, aber wir sind eine Einrichtung von der Obdachlosenhilfe bzw. Wohnungslosenhilfe. Aber dadurch, dass wir eine Clearing-Einrichtung sind, nehmen wir alle Frauen auf. Und erst dann stellt sich quasi raus durch das Clearing, was wir halt machen, okay, wo gehört eigentlich die Frau hin? Was ist ihr Hilfebedarf? Was braucht sie nicht? Braucht sie mehr Unterstützung? Das heißt also, muss zum Beispiel der Kontakt zum sozialpsychiatrischen Dienst hergestellt werden? Braucht die Frau nur ein betreutes Einzelwohnen sozusagen? War das nur eine kurze Krise, sage ich mal so? Braucht die Frau doch noch einen Krankenhausaufenthalt? Also das stellt sich meistens erst bei uns raus. Und manchmal haben wir Frauen, die zu uns kommen, die im Anschein sehr fit sind und sehr stabil. Und nach einer Woche bei uns kommt erstmal alles hoch quasi. Mhm. Genau.
Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Frauen, also kommen die aus der Obdachlosigkeit zu euch? Also, gibt es auch Frauen darunter, die bereits in der Wohnung sind? Weil häusliche Gewalt geht ja auch damit einher, dass auch irgendwo irgendwer wo wohnen muss.
Genau, also dadurch, dass sie zu Hause nicht mehr bleiben können, sind sie ja von Obdachlosigkeit bedroht. Das sind sogenannte unzumutbare Wohnverhältnisse. Das heißt, Frauen haben dann keine Wahl. Also entweder sind sie Gewalt ausgesetzt oder sie sind halt auf die Straße. Und das zählt darunter, also dass sie von Obdachlosigkeit bedroht sind. Genau. Und das ist auch was für uns, sage ich mal so. Mhm. Ja.
Also alles in allem arbeitet ihr in einer Einrichtung, wo Frauen zu euch kommen, die entweder obdachlos sind bereits oder obdachlos wurden durch häusliche Gewalt oder andere Sachen. Und dann arbeitet ihr mit denen, kommt in Beziehung und dann geht's los. Für mich auch, der sich jetzt vielleicht erstmal nicht so viel drunter vorstellen kann, wollt ihr mir mal erzählen, wie so ein Arbeitsalltag von euch aussieht? Was treibt ihr von früh bis spät?
Ja, können wir gerne machen. Also genau, wir sind tatsächlich auch eine 24-Stunden-Einrichtung. Also bei uns gibt es Tagdienste, da sind die Sozialarbeiterinnen, also wir, im Dienst. Und in der Nacht sind sozialpädagogische Mitarbeiterinnen, die irgendwas im sozialen Bereich studieren. Und genau, der Frühdienst beginnt bei uns um 8 Uhr. Dann gibt es erstmal eine Übergabe mit dem Nachtdienst, was alles so in der Nacht passiert ist. Und genau, dann beginnt der Dienst. Und der Frühdienst ist sehr geprägt von vielen Anrufen mit Ämtern, mit dem Jobcenter, mit Krankenkassen, weil wir genau alles eigentlich quasi anleiern müssen für die Frauen. Also wir müssen, die meisten sind nicht im ALG-2-Bezug, also bekommen keine Jobcenter-Leistung. Genau. Nun ist es aber so, dass das Büro also die ganze Zeit offen ist für die Frauen und irgendwie dann telefoniert man gerade, dann kommt eine Frau rein, öffnet ihre Post, dann muss man darauf reagieren. Dann kommt eine Frau rein und möchte ein Entlastungsgespräch führen. Also man muss irgendwie sehr, ja, sehr individuell auf jede Frau eingehen. Und irgendwie sind unsere Dienste immer sehr schnelllebig und sehr vielseitig. Ja, vielleicht willst du mit dem Spätdienst weitermachen.
Genau, also der Spätdienst fängt um 15 Uhr an.
Darf ich dich bitten, ein bisschen näher ans Mikrofon zu kommen?
Genau, also der Spätdienst fängt um 15 Uhr an bis ungefähr 22.30 Uhr, je nachdem. So manchmal ein bisschen kürzer, je nachdem, wie lange die Übergabe dauert. Aber es kann auch länger dauern. Und dann ist es ähnlich wie beim Frühdienst, machen wir erstmal eine Übergabe mit dem Frühdienst, also von 15 bis 16 Uhr. Und der Spätdienst ist sehr durch Papierkram geprägt sozusagen. Und wenn wir zum Beispiel eine neue Frau aufnehmen, passiert das meistens im Spätdienst, weil einfach dadurch, also einfach mehr Zeit ist. Ne? Also da klingelt das Telefon weniger, da ist einfach mehr Raum dafür. Oder zum Beispiel, wenn eine neue Frau sich bei uns gemeldet hat und sich vorstellen möchte, das passiert auch alles im Spätdienst. Genau. Aber man kann, ich habe ein bisschen das Gefühl, also du kannst mir ruhig widersprechen, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Spätdienste weniger, also da kann man nicht so gut planen, was passiert. Ne? Beim Frühdienst ist irgendwie klar, okay, es werden sehr viele Anrufe geben und das wird die ganze Zeit was los sein, aber man weiß ungefähr, was einen erwartet. Aber beim Spätdienst habe ich zumindest das Gefühl, kann es sehr schnell kippen, das kann ruhig anfangen, aber dann hat auf einmal eine Frau eine Krise oder zum Beispiel es steht jemand vor der Tür und möchte dringend aufgenommen werden oder also kurz vor der Übergabe ruft entweder die Polizei oder der Jugendnotdienst oder Mädchennotdienst ruft an und braucht einen Platz für eine Frau. Also das ist viel vielfältiger, habe ich das Gefühl. Das ist zwar auch, also der Frühdienst ist zwar auch vielfältig, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, von den Aufgaben her etwas weniger. Ja.
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 Wo geht's mehr ab? Im Frühdienst oder im Spätdienst?
Kann man so nicht sagen.
Ich finde, der Frühdienst ist meistens anstrengender, einfach weil man super viele Anrufe hat und manchmal zwei Telefone gleichzeitig klingeln und man auch noch eine Frau irgendwie bedienen muss. Aber wie Noemi gerade schon gesagt hat, im Spätdienst kann es auch ganz schnell kippen und dann hat man auch super viel zu tun. Also, ja.
Also vielleicht ein bisschen aus Erfahrung, also seit 2 Jahren, also es gab sehr, sehr stressige Frühdienste, aber die Dienste, die mich am meisten geprägt haben, waren immer im Spätdienst. Ja.
Weil?
Weil etwas Krasses passiert ist zum Beispiel oder weil, ja, also weil einfach, ja, weil es so schnell gekippt ist zum Beispiel, ne? Also, ja, weil, ja, also weil einfach etwas passiert ist, was man nicht erwartet hat und man manchmal, also am Wochenende zum Beispiel, arbeiten wir in anderen Diensten, also wir machen zwar immer noch früh und spät, aber man ist zum Beispiel im Frühdienst von 9 bis 17 Uhr und im Spätdienst von 13 bis 21. Das heißt, ab 17 Uhr ist man alleine und wenn irgendwas in diesem Zeitraum passiert oder frühmorgens im Frühdienst passiert, dann ist man halt alleine mit der Situation. Man kann zwar eine Kollegin anrufen oder die Leitung, aber das ist nochmal was anderes, als wenn man zu zweit im Dienst ist und sich direkt vor Ort absprechen kann.
Mit Sicherheit. Ich habe selber auch schon in Geflüchtetenheimen gearbeitet, wo auch sehr viel so ein Schichtsystem gearbeitet wurde. Da gab es auch einen Tagdienst, Nachtdienst, Frühdienst etc. Und wenn man da alleine war und zum Beispiel zwei Jugendliche aufeinander los sind, ne? Und irgendwie sich gehauen haben oder so, dann stand man halt erstmal da, ne? Hat sich gedacht, scheiße, was macht man da? Entweder man hat irgendwie die Möglichkeit gehabt, reinzugehen in die Situation, weil man dachte, man kommt damit klar oder so, kann das schlichten. Oder man musste tatsächlich ins Zimmer abschließen und die Polizei anrufen. Ne?
Ja.
Hattet ihr sowas schon mal so in der Richtung?
Also ein Zimmer einschließen jetzt nicht. Aber klar, also es passiert immer mal wieder, dass wir entweder die Feuerwehr oder die Polizei anrufen. Also das passiert sogar relativ häufig.
Wirklich?
Genau. Ja.
Relativ häufig ist ja schon mal eine Ansage. Was geht da ab bei euch?
Ja.
Also manchmal kommt es auch dazu, dass wir die Betreuung beenden müssen, weil die Frauen,
wirklich?
Ja.
Schon.
Das ist hart.
Ja.
Also die Betreuung beenden ist ja so rausschmeißen quasi.
Genau.
Ja? Schon, ja. Also wir haben quasi ein Abmahnungssystem. Mhm. Die Frauen können 3 Abmahnungen bekommen und die 3. Abmahnung heißt, dass die Betreuung beendet wird, weil es gibt Hausregeln und wenn sich die Frauen nicht daran halten, dann gibt es eine Abmahnung. Wir sind da schon sehr kulant, aber es passieren schon manchmal Dinge, dass wir sagen, das ist bei uns nicht tragbar. Und die Frauen, wenn die Frauen das Haus nicht verlassen möchten, dann müssen wir halt die Polizei leider hinzuziehen.
Genau. Ja. Also wir sind relativ kulant. Zum Beispiel gibt es No-Gos. Zum Beispiel, wenn eine Frau auf die andere losgeht, dann geht es, also dann fliegt sie sofort ohne Abmahnung raus, weil wir müssen die anderen Frauen auch schützen. Und aber zum Beispiel ein Abmahnungsgrund kann Alkohol im Zimmer gewesen sein oder respektloses Verhalten entweder gegenüber Mitarbeiterinnen oder andere Bewohnerinnen oder zum Beispiel Randalieren oder Beleidigung. Also das können alles so Rauswurfsgrund sozusagen, also nicht sofort, aber wenn sich das immer wiederholt und wenn man merkt, okay, die Frau wirkt überhaupt nicht mit, die Frau möchte das irgendwie nicht und stellt sich bei jeder Form von Hilfe quer, dann gibt es auch einen Zeitpunkt, wo wir ein Gespräch anbieten und sagen, ey, so geht es leider nicht weiter und es geht so nicht. Mhm. Und ja, und das mit der Feuerwehr oder die Polizei, ja, also wir müssen zum Beispiel, wenn eine Frau sich weigert, das Haus zu verlassen, dann müssen wir irgendwann die Polizei rufen. Aber wenn eine Frau zum Beispiel, es passiert ja oft, dass eine Frau Suizidgedanken äußert zum Beispiel, dann muss man gucken, okay, wie akut ist das gerade, wie konkret ist das? Und dann, klar, müssen wir immer mal wieder die Feuerwehr rufen und ja, dann schauen wir weiter.
Genau. Jetzt mal unter uns, ja, Real Talk. Haut mal raus, ich brenne gerade für diese Frage, weil ich will das verstehen, ja, weil ich glaube, die wenigsten können sich das vorstellen, was es heißt, in so einer Einrichtung zu arbeiten, wo Suizidgedanken, Polizei, Feuerwehr, rein, raus, immer wieder und häufig scheinbar oder häufiger.
Ja.
Erzählt mal so, jetzt mal nicht durch die Blume, sondern jeder mal so ein Beispiel, ein Tag, eine Situation, was wo ihr sagen müsst, ey, das wisst ihr gar nicht, also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mein Job und mein Alltag so aussieht, aber das muss ich euch jetzt mal erzählen, so. Ihr müsst keine Namen nennen natürlich, nur um Gottes
Willen. Dürfen wir sowieso nicht.
Darf man nicht und so, ne? Bevor ihr jetzt auspackt, ja, für Gerdra aus der So-und-So-Straße. Nee, aber mal einfach so aus dem Nähkästchen plaudern, das interessiert mich brennend.
Also ich habe ein paar Beispiele, aber magst du vielleicht anfangen?
Ja, ich kann anfangen. Ich würde tatsächlich von meinem allerersten Arbeitstag erzählen.
Oh wow, okay, jetzt geht's los.
Ja, genau, also mein allererster Arbeitstag verlief ein bisschen turbulent. Und zwar wurde zu der Zeit eine ältere Frau betreut, die vorher schon, also bevor ich angefangen habe, öfter mal rassistische Äußerungen in der Einrichtung von sich gegeben hat, auch gegenüber anderen Bewohnerinnen. Und an dem Tag kam es dann dazu, dass sie das auch vor uns nochmal gemacht hat. Und die hat tatsächlich auch immer mit so einem Stock gehauen. Und dann haben wir sie gemeinsam mit der Einrichtungsleitung in unser Büro gebeten und haben nochmal mit ihr gesprochen, haben ihr eine Abmahnung ausgehändigt und ihr gesagt, dass es bei uns ein No-Go ist, egal wem gegenüber oder auch wenn man niemanden persönlich bezeichnet, aber rassistische Äußerungen haben bei uns einfach keinen Platz. Mhm. Genau, und dann hat sie tatsächlich einfach 5-mal mit diesem Stock auf den Boden gehauen und hat noch mehr, ich möchte es jetzt hier nicht sagen, aber hat noch mehr rassistische Äußerungen uns entgegengerufen. Und dann mussten wir leider auch die Polizei rufen, weil sie das Haus partout nicht verlassen wollte. Und ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Bedenken, dass sie mit dem Stock, also sie hat uns nicht bedroht, aber es war schon insgesamt eine bedrohliche Situation. Also ich hatte schon Bedenken, dass sie uns auch mit dem Stock irgendwie berühren wird. Genau, dann haben wir die Polizei gerufen. Die Polizei ist dann auch mit ihr hoch in ihr Zimmer. Die müssen dann gemeinsam mit ihr Sachen packen, weil sie sich also wirklich total gewehrt hat. Sie wollte die Einrichtung nicht verlassen, weil sie auch nicht wusste, wohin. Sie müssen dann meistens in eine Notübernachtung, was natürlich ja nicht so schön ist. Genau, tatsächlich hat sie dann leider auch vor den Beamten auch nochmal sich rassistisch geäußert und hat im Endeffekt auch noch eine Anzeige bekommen. Und es war irgendwie schon so ein krasser Einstieg. Also ich habe vorher auch schon in der Wohnungslosenhilfe gearbeitet, also ein Praktikum gemacht. Aber das so als ersten Tag war irgendwie schon so, wow, okay, wenn ich jetzt alleine gewesen wäre, dann wäre mir schon ein bisschen mulmig gewesen, weil ich ja da auch noch keine Berufserfahrung jetzt in der Einrichtung hatte. Genau, aber ja.
Wie alt war die ungefähr, die Frau?
Die war tatsächlich schon, ja, so 60 oder
um die 70,
ja,
oder so.
70?
Auch um die 70 schon.
Also eine rassistische Omi gleich am ersten Tag. Ist sie mit dem Stock auch auf Leute los oder hat nur auf den Boden geklopft?
Nee, die hat meistens auf den Boden geklopft, aber es war schon irgendwie eine bedrohliche Situation, so eine bedrohliche Stimmung im Büro. Mhm. Ja.
Klar, vor allem, also erster Tag schon, als wäre man nicht aufgeregt genug oder neugierig oder wie auch immer, so ist ja der erste Tag so. Und dann kommt gleich so eine Oma und beleidigt da rum und so.
Voll.
Mhm. Ja, krass. Ja, schön, dass du nach wie vor dabei bist auf jeden Fall. Ne? Und nicht gesagt hast, ich muss hier raus, das ist mir zu viel.
Ja.
Wie war es bei dir?
Ja, also ich habe ein paar Beispiele, aber wenn ich ein Beispiel nennen müsste, wäre, das war ein Feiertag, das war am 1. Mai, also Wochenende und Feiertag dazu. Da war ich, wie ich erzählt habe, im Spätdienst am Wochenende alleine, also ab 17 Uhr. Und es gab eine Frau, mit der wir schon relativ viele Schwierigkeiten hatten, sage ich mal so. Also das war eine alkoholkranke Frau, die schon viel erlebt hatte und die halt schon in sehr vielen Einrichtungen gewesen ist und von sehr vielen rausgeflogen ist. Und die ist dann irgendwann bei uns aufgenommen worden. Ja, und genau, ich war alleine im Dienst und sie kam, und ich glaube, das war sogar 5 Minuten, nachdem meine Kollegin gegangen ist, kam sie rein. Und ich möchte jetzt auch nicht so viel Details sagen, aber hat sie halt geäußert, dass sie Opfer von von schweren Straftat gewesen ist und hat angefangen, also ist wirklich in Tränen ausgebrochen. Ja, dann habe ich sie reingebeten, habe sie gefragt, was sie sich von mir wünscht, ob ich die Polizei rufen soll. Dann habe ich das auch gemacht. Also wir haben eine direkte Durchwahl, also für den, wie nennt man
Polizeiabschnitt.
Das? Genau, von der Einrichtung, da habe ich auch angerufen, die kennen uns ja auch. Genau, und das war auch, ja, also ersten Lockdown jetzt nicht, aber das war schon so, dass man nicht einfach zur Polizei gehen konnten. Das war jetzt letztes Jahr Corona, also deswegen haben die eine Streife vorbeigeschickt. Und in der Zeit, wo wir auf die Polizei gewartet haben, sie ist wirklich sehr labil gewesen. Sie hat dann irgendwann Suizidgedanken geäußert. Ich konnte auch nicht einschätzen, ob sie alkoholisiert war oder nicht. Sie hat sehr durcheinander gesprochen. Dann war sie mal sehr emotional, danach aggressiv. Dann kam noch andere Bewohnerin rein, um die ich mich auch parallel kümmern musste. Dann hat sie sehr deutlich gemacht, dass sie sich selbst verletzen möchte und dass sie ihre Suizidandrohungen ernst meint. Dann habe ich auch die Feuerwehr gerufen. Gleichzeitig kam die Polizei. Ja, und das war auch schwierig, weil sie dann mit der Polizei nicht mitgehen wollte, um die Anzeige aufzunehmen. Sie wollte auch nicht ins Krankenhaus. Dann, also das war auch schlimm zu sehen, die Beamten haben schon versucht, sanft mit ihr umzugehen sozusagen und ne, wirklich, dass sie sich jetzt nicht überfordert fühlt, aber ja, das war halt eine schwierige Situation. Dann kam zum Glück die Feuerwehr und sie konnte sich einfach nicht beruhigen. Mhm. Es ging einfach nicht. Und dann ist sie irgendwann mitgekommen. Ja, und war im Krankenhaus und dann haben wir, ich glaube, eine Woche oder 2 Wochen später erfahren, dass sie sich tatsächlich umgebracht hat.
Wow.
Ja.
Scheiße.
Da hast du jetzt ich wollte die Stimmung nicht kaputt machen.
Da hast du jetzt aber wirklich die Pointe getroffen. Ey, mein, ist schon krass, ja.
Ja,
mein Beileid natürlich an dieser Stelle. Ne?
Also, danke.
Aber krass, wie geht man denn damit um? Auch die Frage an dich mit der Nazi-Frau oder an die rassistische Äußerung von ihr. Wie geht man mit so Sachen um? Mit Tod und Mordschlag und Beleidigung und einfach so einen negativen Vibe ständig?
Also wir haben...
Beziehungsweise, sorry, wie geht ihr damit um? Weil wie geht man damit um?
Mhm. Ja,
kann man sich drüber streiten, aber jetzt mal ihr persönlich.
Mhm. Also wir haben ein total starkes Team.
Ja.
Wir arbeiten alle sehr eng zusammen und können wirklich alles ansprechen.
Mhm.
Und in den Teamsitzungen, also wir haben immer mittwochs eine 8-stündige Team oder ja, wie auch immer, sehr lange Teamsitzung, muss ich sagen, betreiben wir auch viel Psychohygiene. Also wir lassen da irgendwie alles raus und wir haben natürlich auch Supervision, um das irgendwie nochmal so auffangen zu können.
Mhm.
Ja, und in dem Moment, weiß ich gar nicht, in dem Moment ist es irgendwie so aufregend auf der Arbeit, man muss so funktionieren, dass man es, glaube ich, gar nicht so wahrnimmt und dann kommt es erst hinterher.
Ja,
ja.
Das ist so ein richtiges Sozialarbeiter-Problemchen auch, beziehungsweise, was heißt Problemchen? Vielleicht auch einfach, dass man es aushalten muss, ne? Weil ich erkläre das auch immer so, das Wahnsinnige an dieser Arbeit ist ja so, dass wenn sowas passiert, wir ja nach wie vor funktionieren müssen, ne?
Mhm.
Andere Leute, wenn das jetzt in meinem privaten Kreis wäre, denkt ihr, ich würde noch arbeiten gehen, ne? Oder würdet ihr noch arbeiten gehen, wenn sowas passiert wäre? Nein. Aber wir müssen am nächsten Tag funktionieren. Wir müssen vielleicht sogar bei dem nächsten Anruf schon wieder funktionieren, mehr oder weniger. Und ich fühle mit euch. Mhm. Wie ist es bei dir?
Also da muss ich Marie zustimmen. Also wir haben ein tolles Team und man kann sowas auf jeden Fall sofort ansprechen. Also in der Teamsitzung lassen wir wirklich alles raus, aber auch zwischendurch, wenn irgendwas ist, da sind wirklich, also wir passen alle aufeinander auf. Also egal welche Kollegen, wenn man merkt, okay, der Kollegin geht es nicht so gut oder sie hat schwierige Dienste hinter sich, dann versucht man schon zu gucken, okay, wie kann ich dir helfen oder was brauchst du denn? Und wie kann man dich unterstützen? Hältst du das denn aus? Also man achtet schon sehr aufeinander, weil ich glaube, ohne das Team könnte man, also wäre das nicht auszuhalten, denke ich. Mhm. Und ja, aber wie du schon meintest, also man muss ja funktionieren, weil, ja, also weil dann steht die nächste Frau vor der Tür oder der nächste Anruf oder, ja, aber da muss man auch für sich gucken, okay, ja, ich brauche jetzt 5 Minuten, ich gehe kurz raus, atme ein bisschen frische Luft und dann, ja, man funktioniert dann auch relativ schnell danach, weil, wie gesagt, die Arbeit wartet, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die Arbeit wartet ja nicht und es gibt ja andere Frauen, die auch Unterstützung brauchen und für diese Frauen muss man auch da sein. Ja.
Ja, fühle ich auf jeden Fall. Ja, kenne ich und fühle ich und ja. Wie ist es privat so? Macht ihr, also bei mir ist Sport zum Beispiel ein großes Thema.
Ja.
Andere trinken Alkohol oder ein Wein oder ein Bier oder was weiß ich was. Oder andere rauchen Joints oder was weiß ich. Jeder hat ja so sein Ventil irgendwie, um auch runterzukommen so. Wobei ich doch finde, dass vielleicht ein bisschen joggen gehen vielleicht attraktiver ist, als jeden Abend zu kiffen. Aber ja. Das ist auch mal so dahingestellt. Ja. Wie ist mit euch, wie kommt ihr, wie macht ihr euch wieder fit für den nächsten Tag nach so solchen Tagen auf der Arbeit?
Also bei mir ist es, also ich habe tolle Freunde, muss ich sagen, und ich will nicht immer damit nerven, aber manchmal, wenn mich wirklich etwas belastet, dann rufe ich eine Freundin an und sage, okay, hast du Zeit, können wir telefonieren oder können wir spazieren gehen? Und das hilft meistens oder ansonsten, ja, mein Glauben, würde ich sagen. Ja.
Ja, also ich mache super viel Yoga, meditiere viel, irgendwie das gibt mir immer wieder Kraft. Und ich habe auch viele Freunde, die nicht im sozialen Bereich tätig sind und sich das dann schon auch irgendwie gerne anhören und da auch immer für mich da sind und irgendwie dann auch einen anderen Blick einfach auf die Situation haben, weil sie einfach damit nicht konfrontiert werden.
Ja.
Ja.
Was manchmal sehr, sehr cool ist, weil ich kenne das selber, wenn man so solche Sachen mit Leuten bespricht, die aus demselben Fach sind, dann hat man immer so, so den Drang dazu, auch zu korrigieren und so fachlich zu werden und so. Manchmal will man einfach nur Dampf ablassen so und sagen, wie beschissen einfach mal ein Tag war oder so ganz normal halt auch. Manchmal will man auch ein bisschen lästern so, ne? Und sagen, ey, die hat, das war kacke einfach so, wie das gelaufen ist oder so. Und wenn man das halt dann in seinen Kreisen macht, irgendwie, wo Leute aus demselben Bereich sind, so, dann kommt halt immer so Korrektur und ne, dies und das. Aber wenn man dann mit so Leuten spricht, die gar keine Ahnung haben, dann, dann so, dann kommt so, ey, krass, wie, erzähl mal und so, ne? Dann kann man sich so ein bisschen freier erzählen einfach. Also ich kenne das sehr gut. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal drauf zurückkommen, wie ihr zu dem Job gelangt seid. Aber eine Frage interessiert mich so ein bisschen mehr vorab. Diese Frauen, die ihr kennenlernt, die mit denen ihr zusammenarbeitet. So, ich weiß, Mensch ist Mensch, Individuum zu 100%, aber würdet ihr sagen, haben die alle, also haben die alle irgendwie gleiche Probleme? Haben die alle irgendwo den gleichen, ich nenne es jetzt mal so, so den gleichen Dachschaden irgendwo, dass man sagt, ey, jede zweite hat wirklich das und das, das ist voll identisch irgendwie. Merkt ihr irgendwie welche Gemeinsamkeiten?
Also ja, es gibt natürlich Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel, wenn man sich ein bisschen die Geschichte anguckt, dann ist es halt auch sehr oft, dass schon etwas in der Kindheit passiert ist oder im jungen Alter. Aber ja, ich würde es nicht so pauschal sagen, weil also die Resilienz von jeder Frau ist, also diese Resilienz ist wirklich bei jedem anders. Zum Beispiel ein Todesfall in der Familie kann für eine Person total schlimm sein, ist es auch, aber es kann für eine andere Person viel weniger Auswirkungen haben. Und es gibt halt natürlich gewisse Faktoren, die zu der Situation, also die halt zu der Situation beitragen. Aber ja, also es kommt darauf an, welche Ressourcen die Frau hat. Zum Beispiel, wenn etwas bei einer Frau passiert, die zum Beispiel gute Freunde hat oder einen guten familiären Background, der sie auffangen kann, dann landet sie im besten Fall nicht bei uns, weil sie einfach andere Möglichkeiten hat, wieder, also ne, also sie hat halt andere Möglichkeiten und andere Ressourcen, aber für eine Frau, die zum Beispiel keine sozialen Kontakte hat oder keine guten oder die halt schon Schwierigkeiten hat im Leben, dann wird die gleiche Sache total andere Auswirkungen haben für sie.
Ja. Du hast gerade was, witzigerweise was gesagt, du hast gesagt, im besten Fall landet die dann gar nicht bei uns. Ja, ist es so die bisschen die letzte Instanz auch, wenn man bei euch die Tür reinkommt? Wünscht man sich, dass die Frauen nicht bei euch landen? Oder sagt man, gut, dass es uns gibt, nichtsdestotrotz?
Ja, natürlich gut, dass es uns gibt. Aber natürlich wünscht man niemanden in so einer Situation zu sein, die zu uns führt, sozusagen. Natürlich ist es gut, dass es uns gibt, weil, also es klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber wenn es uns nicht gäbe, dann würde man sich fragen, okay, wo soll sie jetzt hin? Also natürlich gibt es andere Einrichtungen, aber jetzt so pauschal gesagt, ist es auch gut, dass es ja Einrichtungen, die Sofortaufnahme anbieten oder Einrichtungen, die einfach sich überhaupt mit solcher Problematik beschäftigen. Aber ja, natürlich, also man wünscht halt niemanden in, ja, bei uns zu landen, sage ich mal so. Also wünscht man einfach nicht so.
Ja, ich kann mich da eigentlich nur Emi nur anschließen. Mhm. Gut, dass es uns gibt, weil ich finde, wir nehmen auch viele Frauen auf, wo wir wissen, die sind bei uns eigentlich nicht richtig. Die können wir eigentlich auch nicht betreuen, aber die nimmt auch niemand anders auf. Ja. Und deswegen total gut, dass es uns gibt und dass wir diese Arbeit machen und dass wir uns das immer wieder zutrauen, diesen Frauen trotzdem zu helfen. Ja, aber wünschen tut man es wirklich niemanden, weil die schon ja so stark destabilisiert sein müssen, dass sie halt diese sozialen Schwierigkeiten und diese Lebenslage, in der sie sich befinden, nicht mehr aus eigener Kraft überwinden können. Und das wünscht man ja, glaube ich, niemanden.
Ist immer so ein bisschen diese zwei Seiten dieser Medaille, ne? Gerade wenn man als Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter oder in dem Bereich arbeitet, ist immer cool, dass es uns gibt, so, dass wir da sind für die Menschen, aber auf der anderen Seite fragt man sich, man, warum muss es überhaupt so weit kommen, dass die da und da landen und so. Ja, damit, ich habe damit manchmal voll die Probleme, moralisch einfach damit klarzukommen, weil ich mir denke, auf der einen Seite ist es so, viele wollen diesen Job machen, um zu helfen, der Gesellschaft was zurückzugeben, aber es ist halt auch die Gesellschaft, die diese Menschen halt irgendwie sortiert oder nicht, also nicht klarkommt damit. Ja. Spätestens nach diesem Film Systemsprenger hat man mal auf Leinwand gesehen, was das heißt, wenn man irgendwo nicht reinpasst. So. Ja. Und mega, mega spannend auf jeden Fall. Und nochmal zu dir. Also es hat überhaupt nichts mit Arroganz zu tun, wenn man sagt, ey, ich bin richtig da, wo ich bin und mein Job mache ich verdammt gut und es ist gut, dass es mich da gibt. Also keine falsche Bescheidenheit, ja, weil ich kenne es ein bisschen aus Hörensagen, ich bin ja so auch ein bisschen aus dem Berufsfeld so, aber habe noch nie in einer Kriseneinrichtung für Frauen gearbeitet. Mhm. Ich kann mir nicht anmaßen zu sagen, so ja, so läuft es da und so läuft es da, deswegen habe ich euch eingeladen. Aber ich kann mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass das ein Knochenjob ist und dass es richtig an die Substanz geht, wenn man da rausgeht und dann die Sachen erlebt, die man da erlebt, ne? Mit Suizid und allem drum und dran und angeschrien werden und Gewalt und so. Apropos Gewalt. Würdet ihr sagen, bei euch sind mehr Frauen, wo man ganz, ganz klar sagen würde, ey, das sind Opfer einer Sache oder auch Täter, Täterinnen?
Wie meinst du das mit
beides? Täter? Also ich würde sagen...
Soll ich es nochmal erklären?
Ja, das könnte ich auch nochmal erklären. Sorry, gerne. Ja.
Also die Frauen, die zu euch kommen, ne? Mhm. Jetzt habt ihr gesagt, ganz am Anfang, da gibt es Frauen, die können sich nicht so gut an die Regeln halten, ne? Die Polizei muss gerufen werden, etc. Mhm. Das klingt da so ein bisschen nach einer Täterin, ne? So, für die man die Polizei ruft, weil sie sich nicht so verhält oder nicht die Sachen macht, die man von ihr wünscht. Wobei Täter ist jetzt wirklich nicht unbedingt der Begriff, wenn man aber irgendwie aus den Regeln nicht entspricht. Aber ihr wisst, was ich meine.
Ja,
so.
Ja.
Und dann gibt es halt nochmal so die klassische Opferrolle, wo einem immer nur etwas zustößt, ne? Und man ganz klar Opfer ist so. Und bei den Frauen, mit denen ihr zu tun habt, meinst du, die meisten kommen, weil denen was ganz Schlimmes passiert ist und sind dann bei euch gelandet? Oder haben die es auch irgendwie provoziert oder sind da Frauen drunter, die wirklich keine Kinder von Traurigkeit sind und halt auch Scheiße bauen und ne, also man sagt ja ganz oft, Männer sind oft gewalttätig. Ich weiß es von vielen Erzählungen, dass es auch viele Frauen gab, die auch hier und da sehr gewalttätig sein können. Ja, ich bin nicht immer so ein Freund von Pauschalität, ne? Männer sind ganz lieb, Frauen sind ganz böse oder andersrum. Ist nicht schwarz und weiß, ne? Es gibt so und so. Und das wäre halt jetzt so meine Frage. So, würdet ihr sagen, ja, das sind durchschnittlich meistens so wirklich Frauen in der Opferrolle oder sind da auch schon Haudegen dabei, wenn ich das mal so sagen darf?
Also ich denke, mehr Frauen sind auf jeden Fall von Gewalt betroffen. Aber wir betreuen auf jeden Fall auch Frauen, die ja nicht unbedingt gewalttätig sind, aber die ja es schon, ich sag mal, faustdick hinter den Ohren haben. Also wir betreuen auch Frauen zum Beispiel manche nach Haftentlassung. Ja, aber ich denke tatsächlich, der Großteil ist schon eher von Gewalt betroffen.
Und also ich sehe das so, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also eine Frau kann zum Beispiel Opfer sein in einer gewissen Situation. Es schließt aber nicht aus, dass sie auch in einer anderen Situation noch Täterin sein kann. Also zum Beispiel, es gibt Frauen, die gewalttätig sind oder die irgendwann inhaftiert worden sind. Aber wenn man sich die, natürlich, also das kann man auch nicht, also wiederum nicht pauschalisieren, zum Beispiel, ja, alle Straftäter oder Straftäterinnen haben alle eine schlimme Kindheit und deswegen sind die so und man spricht denen die Verantwortung dadurch ab. Das meine ich damit nicht, aber zum Beispiel, es gibt zum Beispiel Frauen, die halt in eine gewisse Situation Täterinnen sind, aber die zum Beispiel so handeln, weil sie es nicht anders gelernt haben oder so handeln aus Überlebensinstinkt. Zum Beispiel, wenn man zu Hause, also wird eine Frau ihre ganze Kindheit und danach noch in einer Partnerschaft oder danach noch irgendwo anders die ganze Zeit Gewalt erfahren hat und dann irgendwo ist in einem Kontext, wo sie klarkommen muss, dann wird sie halt aus Instinkt gewalttätig sozusagen. Das ist natürlich nur ein Beispiel, aber ja, also aber sonst würde ich Marie auch zustimmen, ne? Also dass die, ja, die meisten, wenn nicht alle, irgendwo auch Opfer sind, aber für mich schließt das eine das andere nicht aus, würde ich so sagen.
Ja, wo die Motive her sind und stammen, darüber lässt sich ja immer diskutieren. Ne? Ja, also jemand hat was gemacht und wenn man dann fragt, ja, warum hat er das gemacht und dann guckt, ja, Biografie etc., versucht zu verstehen und so, dann meistens ist man dann ein bisschen klüger und versteht, ah, okay, daher kommt dann vielleicht die Tat oder was auch immer, ja. Absolut, ja. Ich bin auch ehrlich gesagt kein Freund davon, die Leute abzustempeln und nach ihren Handlungen zu beurteilen, ohne ein bisschen zu, also oder zumindest nicht voreilig oder so irgendwie mit dem ersten Gedanken sofort den Finger auf die Leute zu zeigen und sagen, oh, du hast das und das gemacht, du bist bestimmt ganz schlimm und so, weil meistens haben die Leute so krasse Sachen erlebt, ja, dass man, wenn man daran teilnimmt, erstmal checkt, so wo die überhaupt herkommen, was da überhaupt abging, so bei den Leuten, Männern so viel Frauen, Männer so wie Frauen auch, ja. Wenn ihr an euren Alltag denkt, könnt ihr euch die Zeit dafür nehmen, mit diesen Frauen, die es nicht so einfach hatten im Leben, zu sprechen, intensiver zu sprechen? Macht ihr das, so eine Beziehungsarbeit? Oder seid ihr eher da, um das ganze Ding einfach so am Leben zu halten und dass es halt irgendwie funktioniert?
Also da kommt es tatsächlich ganz drauf an, wie lange die Frau bei uns bleiben darf. Wir haben Frauen, die dürfen über Monate bei uns bleiben und wir haben Frauen, die dürfen manchmal nur 2 Wochen bei uns bleiben und da kann man natürlich keine Beziehung irgendwie in irgendeiner Art aufbauen. Also was bei uns so ist, die Frauen haben einmal in der Woche ein Einzelgespräch mit ihrer Bezugsbetreuerin. Da kann man dann schon mal intensiver sprechen. Aber wenn wir eine Frau innerhalb von 2 Wochen vermitteln müssen, dann ist da leider sehr wenig Zeit für. Was natürlich super schade ist, weil ich finde auch, das ist eigentlich das Interessanteste so an der Arbeit, irgendwie auch so in Beziehungsarbeit zu gehen und intensiver mit den Frauen zu sprechen und auch diese Entwicklungen wahrzunehmen. Wo stand die Frau, als sie zu uns gekommen ist und wo steht die Frau, wenn sie in eine angemessene Anschlusshilfe einfach von uns vermittelt wird? Ja, das bleibt halt leider manchmal auf der Strecke, weil wir einfach die Kostenübernahme dann nicht bekommen für die Frau.
Und es kommt auch ganz drauf an, wie viel Zeit man zur Verfügung hat. Ne? Also einerseits aufgrund der Kostenübernahme, wie viel Zeit die Frau bei uns bleibt, aber auch wie voll das Haus ist. Ne? Wenn wir voll belegt sind und bei jeder Frau sehr, sehr viel zu tun ist, dann bleibt es leider auch auf der Strecke. Ne? Also dann hat man jetzt keine Zeit, sich intensiv mit der Situation der Frau zu beschäftigen. Natürlich versuchen wir es immer wieder, aber also ich merke persönlich total den Unterschied, wenn das Haus etwas ruhiger ist, dass man sich da viel mehr Zeit mit den Frauen nehmen kann, dass man auch Freizeitaktivitäten mit denen gestalten kann und dann lernt man auch die Frauen auf einer anderen Ebene kennen. Ne? Also zum Beispiel Aspekte, die gar nicht aufgefallen sind, wenn man bisher nur, keine Ahnung, Jobcenter-Sachen oder Krankenversicherung oder so besprochen hat oder wenn man die im Alltag halt kennenlernt. Hm. Ja.
Wie sind die so drauf? Die Damen, mit denen ihr zu tun habt, so sind die redebereit, sind die entspannt, kann man mit denen locker quatschen und Kaffee trinken oder gibt es darunter Leute, die einfach grundsätzlich abneigend sind, aggressiv sind?
Also bunt gemischt, würde ich sagen. Also es gibt Frauen, die sofort, also die sich sofort öffnen, die total viel Redebedarf haben, die sowohl im Tagdienst als auch im Nachtdienst Gesprächsangebote in Anspruch nehmen. Es gibt Frauen, die sehr schüchtern sind, die aber mit der Zeit sich immer mehr öffnen und ein bisschen Vertrauen aufbauen können. Es gibt aber auch Frauen, die, ja, also es ist bunt gemischt, ne? Also zum Beispiel Frauen, die aggressiv sind, die sich aber ein bisschen beruhigen, aber andersrum gibt es natürlich auch. Und es gibt Frauen, die am besten so wenig wie möglich mit uns sprechen können. Was man auch aber verstehen kann, weil meistens ist es nicht die erste Einrichtung, in denen die Frauen waren. Und man hat halt irgendwann wahrscheinlich keinen Bock mehr, die gleiche Geschichte zu erzählen. Und das sagen die uns auch. Also die sagen manchmal, ja, ich habe heute 10-mal meine Geschichte erzählt. Reicht das nicht irgendwann so? Ja.
Hm. Ja. Ja, das ist dann natürlich ein bisschen unangenehm, ne, auch. Mhm. Hat ja auch was damit zu tun, sich zu öffnen, ne, und fremden Personen zu erzählen, was man gemacht hat, erlebt hat und so. Würde ich mir auch unangenehm vorstellen, gerade wenn man es 3, 5 oder 10 Mal machen muss. So. Mhm. Wie ist es mit Migrationshintergrund? Was würdet ihr sagen? Habt ihr mehr Frauen dabei, die überhaupt eure Sprache verstehen, also unsere Sprache verstehen, oder
also
gar nicht?
Also ich würde sagen, es kommt wirklich drauf an. Also es gibt Zeiten, wo wir sehr viele Frauen aus verschiedenen Kulturkreisen kommen, aber es gibt, also ich, ja, kann man wie gesagt auch nicht pauschal sagen.
Mhm. Also, nee, also es ist auch
unterschiedlich. Ja.
Die Frauen müssen halt Anspruch haben bei uns, aber es ist wirklich ganz unterschiedlich. Es gibt auch manchmal Frauen, mit denen können wir dann nur Bruchteile auf Englisch sprechen. Mhm. Aber ja, kann ich gar nicht so sagen.
Genau, aber es klappt meistens. Also es gibt halt Frauen, die, also mit denen das irgendwie trotzdem sehr gut klappt, obwohl sie sehr wenig Deutsch sprechen. Also wir haben auch Mitarbeiterinnen, die verschiedene Sprache sprechen, aber ja, also es klappt auch ohne bei den meisten Frauen. Und was, ich wollte ganz kurz darauf eingehen, was Marie gesagt hat, den Anspruch, also wir sind eine Einrichtung, die nach SGB 12 arbeitet. Das heißt, es haben, also ja, ich glaube, weiß nicht, ob die Leute was damit anfangen können, aber wir dürfen leider, sage ich mal so, nur Frauen aufnehmen, die entweder einen deutschen Pass haben oder die einen Aufenthaltstitel haben, Aufenthaltserlaubnis, oder die zum Beispiel EU-Bürgerinnen dürfen wir nur aufnehmen, wenn sie über eine längere Zeit in Deutschland sich aufgehalten haben oder gearbeitet haben. Mhm. Das ist, also ich sage leider, weil manchmal haben wir eine Frau, die anruft, die den Hilfebedarf hat, die wir aber nicht aufnehmen dürfen, weil das Gesetz das so nicht sieht. Oder
obwohl freie Zimmer da wären.
Ja, ja, also okay. Wenn eine Frau zum Beispiel entweder EU-Bürgerin ist, aber noch nie in Deutschland gearbeitet hat und somit einen Anspruch nicht hat, und da eine Frau eine Duldung hat, die, also da müssen wir leider an anderen Einrichtungen weiterleiten.
Aber das könnt ihr, ne? Also da habt ihr ja das Netzwerk und könnt wenigstens, müsst nicht einfach auflegen, sondern könnt vielleicht noch sagen, hey, wir kennen da noch die eine oder andere Einrichtung. Genau. Da kannst du dich hinwenden, so.
Ja.
Immerhin, was ja auch schon manchmal viel ausmachen kann, wenn man nicht einfach sagt, ey, keine Ahnung, sorry, ciao, sondern pass auf, bei uns nicht, aber ich kann dir die Nummer geben und da weiß ich, da kannst du dich hinwenden. Mhm. Also ich merke, diese Kriseneinrichtung für Frauen, wo ihr arbeitet, diese Notunterkunft, so klingt es zumindest ein bisschen, ist ein ganz, ganz gemischtes Feld, ein ganz buntes Potpourri von ganz verschiedenen Frauen, die bei euch ankommen.
Ja.
Die manche bleiben länger, manche bleiben kürzer. Genau. Zu manchen hat man eine Beziehung, zu manchen eben nicht, weil man einfach Sachen abklärt und dann sind sie auch schon wieder weg und so. Und interessanterweise gibt es darunter Frauen, die einige Gemeinsamkeiten haben, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Und dann gibt es wiederum Frauen, die wieder ganz anders sind, wie so man vielleicht dachte. Was gibt euch denn die Motivation, morgens aufzustehen und den Job zu machen?
Also ja, unterschiedlich. Manchmal hat man auch keinen Bock, ne? Also ich glaube, das ist wie bei jeder Arbeitsstelle, gerade wenn die Dienste schwierig sind und man ein bisschen befürchtet, okay, wird heute auch so ein stressiger Dienst sein oder wird es heute mal gut laufen, ne? Aber es gibt natürlich auch Zeiten, wo es etwas ruhiger ist und die Motivation, naja, dass wir schon das Gefühl haben, dass wir was Sinnvolles machen. Also zum Beispiel, es gibt Frauen, die wir in Anschlusshilfen vermittelt haben, die dann nach ein paar Monaten oder sogar manchmal nach Jahren zurückkommen oder mal anrufen und sagen, ja, ich wollte mich nochmal bedanken, ich habe jetzt eine Wohnung, ich habe jetzt eine Arbeit und mir geht's gut, oder alkoholkranke Frauen oder allgemein Frauen, die eine Suchterkrankung haben, die sagen, ja, ich bin seit so und so viel Zeit clean und ich habe es geschafft und danke euch nochmal, dass ihr mich überhaupt aufgenommen habt. Und ja, das motiviert einen natürlich. Ja, klar.
Mhm. Ja.
Wie ist mit dir?
Ich kann mich da nur irgendwie eigentlich nur anschließen. Also irgendwie hat sich, glaube ich, jetzt unsere Arbeit auch so ziemlich krass und irgendwie auch in Anführungszeichen negativ angehört. Aber ich finde unsere Arbeit super bereichernd. Also ich gehe wirklich super, super gern zur Arbeit, einfach weil ich persönlich merke, dass wir auf jeden Fall was machen. Also ich sage immer, sobald die Frau an diesem Punkt ist, dass sie bei uns ist und die Hilfe bei uns annehmen kann, kann es eigentlich nur besser werden, weil ganz oft ist das Problem, dass die Frauen gar nicht da rauskommen und auch oftmals Angst davor haben, Hilfe anzunehmen. Und ich finde mal, sobald die bei uns sind, ja, wie gesagt, kann es eigentlich nur besser werden. Und das ist so motivierend, ja, weil wir auch ja schon auch Erfolgsgeschichten haben und ja, das tolle Team, was einem Rückhalt gibt und diese Vielfältigkeit der Arbeit. Also bei uns wird es nie langweilig. So, ja. Es macht eigentlich immer Spaß. Ja.
Das ist sehr schön. Wirklich, das freut mich zu hören, ja. Weil im Endeffekt, davon lebt dieser ganze Bereich lebt ja genau von dieser Einstellung im Endeffekt. So, weil du verdienst nicht massenhaft dein Kohle. Du hast jetzt nicht die Anerkennung, die eigentlich, finde ich, zumindest verlangt werden sollte und auch ne, die Anerkennung, die man bekommen sollte in dem Bereich, weil es einfach eine verdammt schwierige Sache ist. Und wenn man das nicht hat, dieses ey, ich stehe da morgens auf, weil ich einfach daran glaube, was Gutes zu tun, was zurückzugeben und die Menschen einfach auch besser dann vorankommen oder ein schöneres Leben haben durch diese Arbeit. Also für mich ist das eigentlich das ausschlaggebendste Kriterium, in diesem Bereich zu arbeiten, weil man einfach was Gutes tut den Menschen. Ja. Und das ist halt irgendwie auch gar nicht mit Gold aufzuwiegen. Mhm. Aber so ein kleiner so ein kleiner Gehaltscheck ab und zu mal ein bisschen mehr wäre gar nicht mal so verkehrt. Ja. Nennen wir das Kind beim Namen. Was mich noch interessiert, habt ihr Kontakt zu den Leuten, manchmal vielleicht Gewalttätern, von denen die Frauen flüchten? Oder ich kenne das vielleicht auch so ein bisschen aus dem Frauenhaus, ja, dass dann ab und zu mal Frauen kommen, wo dann irgendwie erzählt wird, ja, da ist ein Mann, der hat mir das und das getan, der kommt jetzt, der weiß, wo ich bin und die sind total aufgebracht und so. Ist es ähnlich bei euch, dass ihr manchmal auch in die Situation kommt und wurde dir vielleicht sogar auch schon mal bedroht oder ist irgendwas schon mal in der Richtung passiert?
Bedroht jetzt nicht. Also wir sind, anders als ein Frauenhaus, sind wir keine anonyme Einrichtung. Das sagen wir den Frauen auf jeden Fall auch, bevor wir sie aufnehmen, weil die Frauen müssen sich darüber bewusst sein. Und wenn wir einschätzen, dass die Bedrohung zu hoch ist, zum Beispiel wenn der Mann die Frau in ganz Berlin sucht, dann sagen wir, okay, vielleicht sind wir nicht das Richtige, weil sie einfach bei uns nicht sicher sind. Aber wir sagen den Frauen, die wir aufnehmen, natürlich, dass sie die Adresse nicht weitergeben sollen und die Telefonnummer auch nicht. Natürlich passiert es aber trotzdem, dass ab und zu die Familie vor der Tür steht oder der Mann oder dass wir einen Anruf kriegen. Und also natürlich geben wir keine Auskunft, ohne dass die Frau ihre Zustimmung gegeben hat. Aber ja, natürlich passiert das immer und dann müssen wir halt einschätzen, ne? Also manchmal reicht das, wenn wir die Leute wegschicken selbst. Oder manchmal müssen wir die Polizei rufen und im schlimmsten Fall, ich kann mich an einen Fall erinnern, es war ein junges Mädchen, die wir übers Wochenende aufgenommen haben mit einer Kollegin. Und nach 2 Tagen hat sie schon total panisch gesagt, okay, meine Familie sucht mich überall, die haben schon die Hälfte der Einrichtungen in Berlin durch. Bald kommen die auf diese Einrichtung und sie musste halt schnell ihre Sachen packen und wegfahren. Also kommt auch vor, zwar nicht häufig, aber kommt mal vor, ja.
Also manchen Frauen geben wir auch Decknamen, wenn wir das Gefühl haben, die Bedrohung könnte doch zu hoch sein, wenn die bei irgendwelchen Ämtern nachfragen oder so. Oder auch zum Beispiel wissen, okay, die hält sich jetzt in dem Bezirk auf, unsere Einrichtung ist. Und dann irgendwie andere Frauen, die bei uns wohnen, fragen könnten, lebt diese Frau da? Dass die einfach den Namen gar nicht kennen, also die anderen Bewohnerinnen, dass die gar nicht über diese Frau sprechen können, um das irgendwie zu vermeiden, dass auf einmal da eine Clanfamilie vor der Tür steht oder ein gewalttätiger Ehemann oder Vater oder wer auch immer.
Und es kommt zum Beispiel auch vor, also das ist nicht immer so, dass die Menschen, vor denen die Frauen flüchten, selber auf den Namen kommen von der Einrichtung. Manchmal, es kommt auch sehr, sehr häufig vor und das ist ich würde sagen, das ist der häufigste, also mit der, dem häufigsten Grund, warum die Frauen aufwendig gemacht werden. Manchmal sagen das die Frauen auch. Also ne, es gibt immer noch diese Abhängigkeit. Ne? Also wenn man zum Beispiel 40 Jahre bei demselben Ehemann gelebt hat und man von heute auf morgen weg ist, dann natürlich ist es, auch wenn er gewalttätig ist, auch wenn er ganz viele schlimme Sachen einen angetan hat, natürlich ist es nicht leicht und auch nicht unbedingt möglich, sich sofort zu trennen und dann wirklich einen Cut zu machen und mit dieser Person nichts mehr zu tun haben. Und wir haben auch öfter Frauen, die schon nach einer Woche oder so sagen, ja, ich kehre zurück, er hat gesagt, er wird sich ändern und ja, oder die sagen dann der Adresse und der Mann ist dann vor der Tür oder die Familie und die üben so viel Druck, dass die Frau von alleine ihre Sachen packt und mit denen mitgeht. Also das kommt
wie
auch vor.
Wie geht man damit um? Wie geht ihr damit um, wenn ihr eigentlich alles in euch schreit, nein, geh nicht zurück oder nein, mach das nicht und also, es trotzdem nichts machen könnt?
Distanz, also da, es ist zwar schwer und da ist es auch sehr gut, wenn man das im Team rauslassen kann und damit der Kollegin, die mit einem im Dienst ist. Aber da muss man sich wirklich abgrenzen. Ne? Also man muss wirklich sich bewusst sein, okay, wir haben alles gemacht. Wenn sie das nicht will, dann können wir sie auch nicht zwingen. Sie ist erwachsen. Also genau, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Wir nehmen erst ab 18 auf. Und auf dieser Grundlage können wir uns nur sagen, okay, also wir können die Frau aufklären. Wenn sie zurückkehren, kann das und das und das passieren. Wenn sie hier bleiben, könnte es ganz anders aussehen. Aber im Endeffekt liegt die Entscheidung bei der Frau. Und wenn sie sich entscheidet, zurückzugehen, dann können wir auch nichts machen. Also, aber manchmal rufen Frauen tatsächlich nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten wieder an und sagen, ey, ich habe es versucht, aber es geht gar nicht mehr, kann ich bitte zurück zu euch? Passiert ja, ja. Auch. Okay. Ja.
Und die meisten Frauen machen das selbstständig, ja? Also die rufen bei euch an und fragen dann nach Plätzen oder werden die mehr oder weniger vermittelt?
Auch, also wir werden oftmals von der Big Hotline zum Beispiel empfohlen, die ja die Plätze für die Frauenhäuser zuweisen, dann über den Mädchennotdienst, über den Krisendienst, ganz verschieden, aber tatsächlich auch, manche Frauen googeln einfach und die rufen dann selbst an bei uns, genau. Oder über Beratungsstellen, wenn die da schon irgendwie angebunden sind. Manche tatsächlich auch übers Jobcenter, wenn manche da so in Jobcenter-Maßnahmen oder so sind, dann werden die darüber auf uns aufmerksam.
Genau.
Ja.
Genau, es gibt sehr, also Gott sei Dank, sehr engagierte Jobcenter-Mitarbeiterinnen zum Beispiel oder Mitarbeiter, die uns von einer anderen Frau kennen. Also es spricht sich manchmal auch rum, gerade in unserem Bezirk. Da macht es manchmal einen Klick, entweder beim Jobcenter oder in einer anderen Beratungsstelle. Ach so, in Reinickendorf gibt es das und das. Oder in dem Bezirk, wo die Frau wohnt. Ja, also gibt es halt. Oder zum Beispiel, ja, wir haben auch sehr oft Krankenhäuser, die bei uns anrufen. Weil es sich, wie gesagt, auch rumspricht und entweder werden wir von jemand anders empfohlen oder die haben schon öfter mit uns gearbeitet und deswegen.
Warum Krankenhäuser? Weil dann Frauen da landen, die denen was passiert ist und man nicht weiß, wohin mit denen dann oder was?
Genau.
Also die werden, wenn sie da betreut werden oder wenn sie zum Beispiel vorher schon wohnungslos sind und dann nur 2-3 Wochen da betreut werden, dann werden sie von dort aus wieder in die Wohnungslosigkeit entlassen. Also im Krankenhaus, beim Sozialdienst ist meistens keine Zeit dafür, irgendwie eine Anschlusshilfe dafür zu suchen. Und ja, ich glaube, viele Krankenhäuser kennen uns auch oder googeln dann auch, wie auch immer, und genau, kontaktieren dann uns. Und ja, dann können die Frauen auch aufgenommen werden.
Also man muss nicht unbedingt irgendwie Gewalt erfahren haben von dem Mann. Also die Frau muss nicht Gewalt erfahren haben von dem Mann, von ihrem Mann, um bei euch zu landen. Nee, es kann auch ganz andere Motive geben.
Die Frau muss aber, also das ist, glaube ich, der einzige, also natürlich muss die Frau Anspruch haben und sie muss entweder wohnungslos sein oder von Wohnungslosigkeit betroffen sein. Das wäre
Also die Frauen müssen quasi in einer besonderen Lebenslage sein und zusätzlich soziale Schwierigkeiten haben und von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sein, um bei uns aufgenommen werden zu können.
Also viel mehr fehlt ja nicht, ne? Ja. Das ist ja mit schon das Beschissenste überhaupt. Also,
aber das ist jetzt kein Ausschlusskriterium, wenn eine Frau sagt, ja, ich habe jetzt keine Gewalt erfahren, ist jetzt schlimm, kann ich jetzt nicht zu euch? Also natürlich, nein, doch, also sie kann natürlich zu uns,
Das wäre dann im Frauenhaus eben so. Im Frauenhaus kann man nicht aufgenommen werden, ohne Gewalt erfahren genau. zu haben.
Ja. Wie ist es denn mit Kindern? Haben die Frauen, also kommen nur kinderlose Frauen zu euch oder kommt es auch mal vor, dass da eine Frau steht, die zwei Kinder mit sich im Schlepptau hat?
Also wir dürfen leider keine Kinder mit aufnehmen. Deswegen Frauen, die mit Kinder anrufen, leiten wir an Frauenhäuser weiter, weil die Frauenhäuser dürfen mit Kinder aufnehmen. Und dadurch, dass wir eine Erwachseneneinrichtung sind, dürfen wir jetzt, auch wenn das die Kinder von der Frau sind, wenn die Kinder nicht volljährig sind, dürfen wir die nicht mitbetreuen. Aber es gibt zum Beispiel Frauen, die Kinder haben, die entweder bei der Oma wohnen oder die in Obhut genommen worden sind vom Jugendamt. Ja, also wir haben relativ viele Frauen, die auch Kinder haben.
Ja. Ja. Mensch, ey, ihr habt auf jeden Fall auch einiges zu tun, ja, merke ich so. Da ist es, ich glaube, da wird es nicht so schnell langweilig. Und zum Abschluss vielleicht, was würdet ihr denn sagen, was kotzt euch so richtig an diesem Job und was findet ihr einfach absolut geil und mega, mega cool? Ein Pro und ein Contra. Und jetzt so, die Chefin guckt so, weißt du, so, ich kann nichts Falsches sagen.
Nein,
so.
Nee, also manchmal ein Pro und ein Contra, ja?
Sag mal.
Also ein Pro wäre, dass wir halt die Veränderung hautnah miterleben. Zum Beispiel, wenn eine Frau ohne nichts kommt und man sieht, okay, sie entwickelt sich super weiter, es klappt alles, die Sachen sind geklärt, sie hat jetzt Geld, sie ist jetzt wieder krankenversichert, sie hat eine Psychologin, wir finden eine passende Anschlusshilfe. Einfach diese Etappen zu sehen, wie die Frau langsam wieder Fuß fassen kann, das ist wirklich, also das freut einen natürlich und da merkt man, also da wird man immer wieder dran erinnert, okay, wir machen was Sinnvolles und ja, wir haben es geschafft sozusagen, aber ein Kontra...
Bevor wir zu dem Kontra gehen, einfach weil du es jetzt gesagt hast, bitte sag mir nochmal so, wir haben wenig über Erfolgsstories gesprochen, ja? Ich weiß, dass ihr nicht nur irgendwie ganz traurige Tage habt und so, ich bin mir sicher, dass ihr auch richtig coole Sachen erlebt. Mal uns mal ein Bild mit Worten so, was war für dich so wirklich ein Tag, wo du, oder nicht ein Tag, sondern vielleicht auch ein Fall, wo du sagen kannst, ey, überraschenderweise ging es da voll bergauf oder auch wenn es nur kleine Erfolge sind, aber da hat man gesehen, etwas wird wieder besser oder etwas hat sich verändert zum Positiven.
Ja, also es gibt viele Beispiele, natürlich, man merkt sich eher die Erlebnisse, mit denen man nicht so gut umgehen konnte oder die einen wirklich geprägt haben, aber natürlich gibt es sehr viele Erfolgserlebnisse. Das, was mir jetzt zuerst einfällt, ist, also das war eine Frau vor kurzem, sie war 40 Jahre mit ihrem Mann verheiratet und sehr sozial isoliert, also sie hatte keine Freunde mehr, der Mann hat sie wirklich komplett finanziell abhängig von ihm gemacht, sie durfte kein Konto haben, sie wusste, ich weiß nicht genau, wie alt sie war, ist auch egal, aber auf jeden Fall wusste sie im Erwachsenenalter nicht, wie man ein Konto eröffnet oder wie man sich polizeilich anmeldet und als sie zu uns kam, war sie so überfordert und hatte total Angst und hat immer wiederholt, wie soll ich das alles schaffen, ich kann das nicht. Und ja, und nach hat sie Vertrauen zu uns aufgebaut und wir konnten sie eine Anschlusshilfe vermitteln. Klar ist nicht alles geklärt, es gibt noch viel zu tun, aber ich persönlich hatte die Befürchtung, dass sie sich so überfordert fühlt, dass sie sich denkt, okay, wenn es so ist, dann kehre ich wieder zurück zu meinem Mann, mit dem war ich ja schon in so vielen Jahren. Und das war wirklich meine Befürchtung und ich war erleichtert, weil das hatten wir oft erlebt, ne, dass die Frauen zurückkehren. Und ich war erleichtert, kann ich wirklich so sagen, zu sehen, dass sie es durchgezogen hat. Ja. Genau. Jetzt habe ich dir deine Geschichte
gekriegt. Ja, das war meine Bezugsklientin.
Ach Mist, okay. Aber du warst mit involviert.
Also wir sind alle mit involviert.
Ihr seid alle überall involviert, okay.
Ja, alles gut. Ich kann mich da nur anschließen. Also die Erfolgserlebnisse machen es auf jeden Fall. Ich erinnere mich da auch an eine andere Bezugsklientin, die wir aufgenommen haben, ohne Kostenübernahme, wo wir ganz lange quasi in Anführungszeichen ehrenamtlich gearbeitet haben, wo wir dann, da es ein externer Kostenträger war, sogar die Kosten irgendwann einklagen mussten. Und ich hatte wirklich Bedenken, dass die Frau die Betreuung abbricht, weil sie einfach diese zusätzliche Belastung nicht aushält, weil sie nicht wusste, ob sie bei uns bleiben kann. Es war immer so ein Hin und Her. Und sie sollte eigentlich in die Eingliederungshilfe vermittelt werden. Das ist nochmal eine Hilfe nach einem anderen Paragraphen, wo das Augenmerk noch mehr auf der Gesundheit liegt. Und wir vermitteln sehr wenig in die Eingliederungshilfe, weil es einfach so ein super langer Prozess ist über Monate und es da auch keine Plätze gibt. Und genau, ich habe sehr eng, sehr viel mit ihr zusammengearbeitet und hatte immer wieder Bedenken, dass sie die Betreuung abbricht oder dass wir im Endeffekt doch keine Kostenübernahme bekommen. Und im Endeffekt haben wir es geschafft, dass sie in die Eingliederungshilfe ziehen kann. Sie hat eine Wohnung, also eine Trägerwohnung bekommen und kann jetzt da in der Eingliederungshilfe betreut werden. Es war für mich wirklich auch ein mega Erfolgserlebnis, weil ja, das konnte sich einfach vorher niemand vorstellen, dass das klappt in ihrem Fall und dass sie es auch durchhält, so diesen Druckstand zu halten und dass wir das auch schaffen, das so durchzubringen. Das war auf jeden Fall krass. Und
mir fällt eine andere Geschichte ein, jetzt, damit ich deine nicht mehr klaue. Ein anderes Beispiel, das war eine sehr, sehr junge Frau, also gerade volljährig, glaube ich. Sie war schwanger, also hochschwanger, und normalerweise nehmen wir Frauen, die schwanger sind, nur bis zum 7. Monat auf. Wir machen aber immer mal wieder Aufnahmen auf der Grundlage, dass sie sonst nirgendwo anders hin können. Und das war genau, wie gesagt, eine Frau, die schwanger war und die von ihrer Familie bedroht war. Und sie war wirklich auch über Monate bei uns ohne geklärte Kostenübernahme. Wir wussten nicht, okay, wo soll sie hin mit dem Kind, wie soll es weitergehen? Und am Ende haben wir es doch noch geschafft. Sie konnte in eine Mutter-Kind-Einrichtung ziehen. Und sie war, also das war auch sehr schön zu sehen, wie tapfer sie war, ne? Also da haben wir uns alle, also ich kann mich erinnern, ich hatte öfter das Gespräch mit Kolleginnen, wir haben uns alle gefragt, also wäre mir sowas passiert in so einem jungen Alter, ich weiß nicht, ob ich so gut damit umgegangen wäre. Und ja, genau, war auf jeden Fall sehr schön zu sehen. Und genau, sie hat ein paar Mal auch bei uns angerufen, ihr geht's gut, das Kind ist gesund. Ja.
Cool. Sehr cool. Wisst ihr, was mir auffällt? Wenn ich euch nach euren Glücksmomenten in eurer Arbeit frage, dann kommt, das haben wir bei ihr bewirkt. Ne? Mhm. Also das Leben von ihr war super. Und ich ziehe meinen Hut davor, ja, habe meinen allergrößten Respekt, weil scheinbar motiviert es euch sehr stark, oder ihr zieht eure Erfolge daraus, wenn ihr etwas bewirkt im Leben einer anderen Person. So, ja, ich habe jetzt viel Geld dafür bekommen oder, also das Ich war jetzt nicht unbedingt im Vordergrund und eure Arbeit jetzt mehr oder weniger auch nicht, sondern das, was dann daraus resultiert, ist, ja. Mhm. Und da habe ich echt Respekt davor, das finde ich sehr, sehr cool. Ich will trotzdem dazu sagen, so, klopft euch auf jeden Fall ab und zu auch selber auf die Schulter. Das sollten wir alle tun, ja, weil ich denke, wir ich spreche jetzt mal für uns Sozialarbeitenden, ne? Wir reißen uns den Arsch auf, dass diese Erfolgsgeschichten nach und nach kommen und so. Und da sollte es keine falsche Bescheidenheit geben. Nichtsdestotrotz, ich ziehe meinen Hut. Ich habe meinen größten Respekt vor eurer Arbeit. Und wo geht es in Zukunft hin? Wollt ihr da bleiben, wo ihr seid? Oder sagt ihr, ich habe noch Bock auf was anderes, will noch mal einen anderen Bereich erleben oder vielleicht auch ganz raus aus dem sozialen Bereich? Habt ihr die Schnauze voll oder seid ihr noch ein bisschen da?
Also ich muss sagen, der Job in der Kriseneinrichtung war eigentlich so mein Traumjob. Ich wollte unbedingt, also ich habe vorher schon in der Wohnungslosenhilfe gearbeitet, wollte auch unbedingt in der Wohnungslosenhilfe bleiben, aber eben frauenspezifisch. Und genau, deswegen war es schon so mein Traum und ich möchte auf jeden Fall auch erstmal da bleiben, weil es auch einfach ein attraktiver Job bei uns ist. Kann mir aber vorstellen, auf jeden Fall ja auch nochmal woanders zu arbeiten, zum Beispiel im Bereich der Drogenhilfe oder so. Aber ich würde schon gern so in diesem Klientel bleiben. So, es überschneidet sich halt auch viel. Ja.
Cool.
Ja, bei mir ist es ähnlich. Also komplett raus aus der sozialen Arbeit auf keinen Fall, weil ich wüsste jetzt nicht, was ich mit mir anfangen soll. Also ich kann mir nicht vorstellen, was anderes zu machen. Und genau, also ich wollte unbedingt, also nach dem Studium wollte ich unbedingt Schichtdienst ausprobieren und auch frauenspezifisch. Also ich hatte mir überlegt, ich wollte ganz gerne in Frauenhäusern mich bewerben und da auch da anfangen. Deswegen hat es in der Hinsicht auch ganz gut geklappt. Ja, also ich denke noch ein paar Jahren, da würde ich machen.
Ich bin noch ein paar Jahren dabei.
Aber ansonsten würde ich, keine Ahnung, vielleicht auch Drogenhilfe oder im Knast oder so, also auch irgendwas in die Richtung. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, einen Job zu machen, auch wenn das im sozialen Bereich ist. Ich könnte mir keinen Job vorstellen, wo es kaum Klientinnenkontakt gibt. Also das könnte ich mir nicht vorstellen.
Ich frage mich manchmal, ob dieser Beruf überhaupt dafür ausgelegt ist, ihn ein Leben lang zu machen.
Also ich denke schon, aber ich denke, um seinen Job, also das ist nur meine Meinung, aber um seinen Job langfristig gut zu machen, muss man zwischendurch die Bereiche wechseln, denke ich. Also bei der einen oder anderen Person dauert das mal länger, also ne, mal mehr, mal weniger Jahren. Aber ich denke, also das ist halt auch bekannt, das haben die uns direkt im Studium gesagt, also in der Regel nach 3-4 Jahren wechselt man den Bereich, weil sonst hält man das nicht aus. Ja, wir sind beide knapp 2 Jahre da, mal gucken, ne? Aber ja.
Ja, also ich habe das auch kennengelernt, dass man sich nach vielen Jahren irgendwie auch so festfährt und gar nicht mehr offen ist für Neues, auch nicht, wenn junge Menschen wieder ins Team kommen. Und genau, das möchte ich auf jeden Fall nicht, dass mir das passiert. Deswegen würde ich auf jeden Fall irgendwann nochmal den Bereich wechseln, weil ich einfach immer gern wieder offen für Neues sein möchte und nicht irgendwie so festgefahren sein will. Und ja.
Mein allergrößten Respekt, ja, für die Arbeit, für euch. Ich sage das jedes Mal, wenn hier Leute sitzen bei diesem schönen Podcast. Ich feiere das, mit was für einer Motivation und was für einem Eifer die Leute ihren Job machen, und freue mich, wenn ihr weiterhin am Ball bleibt. Danke für euren Besuch.
Danke dir.
Vielen Dank, dass wir kommen durften.
Schön, dass ihr da wart. Und bevor es jetzt zu lang wird und die Leute sich gerade beim Hören denken, boah, die haben aber ganz schön viel gelabert, sage ich tschüss, danke für euren Besuch nochmal. Ja. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss. Ciao.